Happy Shooting, Folge 601, Voodoo-Gewedel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Oh, so sei mir denn gegrüßt, edler Chris. Wie geht es dir denn heute?
Ich habe eine Scheißlaune heute.
Nun sei doch nicht so
richtig
bockig.
Richtig dunkle Wolken und alles.
Das ist Regen, das zieht vorbei. Alles ist gut. Wir werden eh alle sterben.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Also so kannst du nicht anfangen.
Nein.
Das kannst du nicht bringen.
Oh. Ist gemein, ne? Nein. Hier ist alles gut. Nee, ich bin tatsächlich gut gelaunt heute, weil ich habe nämlich heute den ganzen Tag noch keine Nachrichten gelesen und deswegen
bin ich total gechillt. Das ist gut für dich.
Super,
das ist gut,
ne?
Für dich. Ich habe keine gute Laune. Na egal.
Ist auch egal. Das ist Politik und das ist nicht Happy Shooting und wir wollen hier fotografieren. Und
also genau, also für alle, die jetzt interessiert sind, worum es geht, wir nehmen heute am 26. März auf 2019. Schaut euch einfach die Nachrichten an.
Ja,
wobei, da steht gar nicht so viel drin drüber. Egal.
Tangiert alles die Fotoapparate nicht. Die machen immer noch tolle Bilder draußen. Und auch wenn es so ein scheiß nasses Wetter und windig und frisch ist da draußen, es gibt jetzt gerade, wir hatten drüber gesprochen in der Frühlingssendung, es sind jetzt gerade die Tage, wo du morgens Glück haben kannst mit Nebel. Es sind jetzt die Tage, wo du richtig geile Wolken, so zugehangene Wolkendecken hast. Es sind die Tage, wo du richtig dich brillant, kräftige, massive, fast opake, was wollte ich sagen, Regenbogen hast, Doppelregenbogen und sowas, weil es hinter dir regnet, also vor dir regnet und hinter die Sonne scheint und so. Das ist so ein geiles Wetter. Ich bin glücklich, merkt man das? Bist noch da? Ich höre den Chris nicht mehr. Chris ist weg.
Ach, der Mute-Schalter, na, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich rede hier seit 5 Minuten. Keiner hört mich.
Geht schon los so, mit dem Filtern hier.
So klappt das nicht mit dem Boris reinreden. Nein, ich wollte sagen, am 26. heute, wer mitmacht, darf natürlich wieder live mitmachen. Wir haben im Slack unseren schönen Kanal HSFragen und auf Twitter das Hashtag HSFrage und da werft mal rein und ein kleines Willkommen an alle, die hier live zuhören über die Podlife-App. Wir haben es kurz vorher, vor der Sendung kurz gehabt. Wir haben nichts mit dem Projekt zu tun, außer dass über die Podlife-App, die gibt's leider nur auf iOS und auf Mac, aber dass per Podlife-App der Push kommt, wenn wir in die Pre-Show gehen und wenn wir live gehen. Das heißt, Podlife-User wissen mehr, wann wir denn da tatsächlich loslegen. Und wann es dienstags 18 Uhr ist. Also schaut euch das mal an, das Projekt podlife.io.
Ja. Voll gut.
Also wie gesagt, wir haben mit denen nichts zu tun, außer dass es ganz cool ist und dass irgendwie so 180 Leute irgendwie uns dort schon gefarft haben. Das müsstet ihr dann auch tun, so ein Sternchen dran machen, damit da die Zahlen noch ein bisschen hochgehen. Aber ist schon mal ganz cool.
Und andere Podcasts sind es auch drin, darf man ja ruhig mal sagen. Das heißt, wenn ihr gerne auch andere Live-Sendungen hört, Live-Aufnahmen verfolgt, dann könnt ihr euch die da eben auch reinklicken und dann werdet ihr auch informiert.
Genau. Das Ganze dockt an die StudioLink-Plattform an, die wir nicht nur hier benutzen, um miteinander zu reden, sondern über die wir auch streamen und viele andere Podcasts benutzen das eben auch.
Voll gut,
genau. Ich habe ein kleines Dankeschön. Das ist jetzt schon ein paar Wochen alt, aber ist trotzdem noch gültig. Moni und ich waren ja in Neuseeland und da waren wir in Dunedin. Und Dunedin ist der Ort, der unter anderem, das behaupten sie, die steilste Straße der Welt hat.
Okay.
The steepest street in the world. Und um das Ganze noch ein bisschen offizieller zu machen, gibt es dann auch so ein paar so historische Plaketten. Also da ist, wenn man oben ankommt, also das ist eine Wohnstraße, aber die ist tatsächlich sehr steil. Und wenn man oben ankommt, dann hängen da oben so ein paar Plaketten. Zum Beispiel Ian Clark roller skated up Baldwin Street am 9.2.1988.
Okay, super.
Oder am 25.01.2018 Harry Willis pogo sticked up Baldwin Street. The steepest street in the world. Cool. Und ich habe da so ein paar Fotos davon gemacht, weil ich die einfach irgendwie lustig fand. Also du merkst schon, die nehmen sich auch nicht wirklich selber nicht so ernst. Ja, und dann kam, nachdem ich zurück war, war hier so ein Umschlag, so ein wattierter Umschlag. Und der kam von Jens. Und was war drin? Auch so eine Plakette.
Super.
Der hat der Jens irgendwie 3D ausgedruckt und angepinselt. Das sieht genauso messingartig aus. On the February the 9th, Chris Marquardt photographed up Baldwin Street, the steepest street in the world. Jetzt. Also können man klasse daneben kleben.
Super, ja. Jetzt habe ich den Gag verstanden, weil das Bild hatte ich schon gesehen, aber nicht in dem Kontext. Jetzt verstehe ich das.
Jetzt muss ich nur noch es schaffen, da mal bald mal wieder hinzukommen. Dann hänge ich meine eigene Plakette da auf. Also Jens, tausend Dank. Das hat hier für sehr viel Freude gesorgt. Das war echt cool.
Tolles Ding.
Das ist total klasse. Ne? Da setzt er sich hin, designt das Ding, druckt es aus, malt es an, packt es in den Umschlag. Das ist ja richtig Arbeit.
Da also, ist schon Arbeit dahinter. Das denke ich auch, ja.
Hat mich dann doch sehr, sehr erfreut. Also Dankeschön.
Cool. Von mir 2 Daumen hoch. Ja. Apropos Daumen hoch, sollen wir mal über Workshops reden?
Lass uns mal ganz kurz, weil wir können tatsächlich...
Bisschen in eigener Sache.
Naja, gut. Es ist ja auch in Sache derer, die dann dabei sind. Und zwar haben wir... Ja,
hoffentlich.
Ja, dieses Jahr wieder 3 Villa-Workshops geplant. Einen zum Thema Licht, einen zum Thema Mensch. Und der nächste ist Ende April zum Thema Produktfotografie. Und bei dem können wir tatsächlich noch so ein paar Leute gebrauchen.
Genau,
deshalb wollten wir
können wir mal erklären, was wir da so vorhaben eigentlich.
Genau, den wollten wir mal ganz kurz ein bisschen umreißen, weil das Thema als solches sagt ja vielleicht dann doch nicht so viel. Oder vielleicht denkt jemand da, wozu brauche ich das denn? Und Produktfotografie umfasst ja alles, was man braucht, um überhaupt Dinge zu fotografieren. Also geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr einen Shop habt und Sachen fotografieren müsst. Nee, es geht natürlich um das Stillleben, um Bildgestaltung, um Kameraeinstellungen, um Setbau, um Tabletop-Fotografie, um Lichtsetzung. Also alles Dinge, die einem ja eigentlich bei jeder anderen Fotografie genauso zugutekommen. Wer ein Tabletop-Set ordentlich beleuchten kann, der kriegt das dann beim Porträt eben auch hin.
Ja, kannst du halt dann auch dieselbe Technik für Stillleben und sowas dann eben anwenden. Ne?
Genau, und deshalb haben wir diesen Workshop auch 2-tägig aufgebaut. Also es geht tatsächlich erstmal um Available Light, wie schaffe ich sowas zu Hause mit Licht vom Fenster oder vielleicht sogar im Freien, bis hin zum Einsatz von Blitz. Also da werden wir dann tatsächlich entsprechend mit Lichtformern arbeiten. Also da ist ein bisschen Studiofotografie mit drin und ein bisschen komplexere Lichtsetups auch und ein bisschen komplexere Szenarien. Aber wir fangen tatsächlich so am Tag 1 und die kann man separat buchen. Tag 1 geht es erstmal tatsächlich um die Basics, Kameraeinstellungen. Wie baue ich denn so ein Set auf? Wie kümmere ich mich um Hintergründe? Wie setze ich ein einfaches Licht? Oder wie setze ich so eine Szene, damit das Licht gut zur Geltung kommt? Da geht es ein bisschen um Bildkomposition und einfach mal um einfache, simple Geschichten, die aber tatsächlich richtig wichtig sind. Also da werden wir uns auch in die Belichtung ein bisschen reinfuchsen, ein Thema mit der Graukarte arbeiten, um Licht und Farben ordentlich hinzubekommen. Ja, und am zweiten Tag, der baut dann quasi auf dem ersten Tag auf. Da vertiefen wir das Ganze. Da geht es dann tatsächlich so um das Ganze zu erweitern. Da arbeiten wir mit Reflektoren. Da werden wir eben auch Kompaktblitze und Studioblitze einsetzen. Also auch große Studioblitze kommen da tatsächlich mal zum Einsatz.
Ja, ich würde zum Beispiel mal sehr gerne zeigen, wie ihr mit wenig Equipment viel Licht machen könnt. Also wie ihr zum Beispiel mehrere Aufnahmen macht von einem Produkt. Und dann eben mit der Bildbearbeitung dahergeht und dann virtuell mehrere Lichtquellen.
Genau. Also virtuelles ein Mehrlicht-Setup mit einem Licht. Das geht nämlich echt tatsächlich ganz einfach. Wir haben auch ein paar Dauerlichter da. Also auch damit werden wir uns mit Sicherheit beschäftigen. Und dann eben das Thema Nachbearbeitung. Und das Ganze im Rahmen von größeren Produkten auch. Also da gehen wir dann schon so ein bisschen aus dem Kleinen raus. Und gehen dann auch tatsächlich mal über so eine Konzeptarbeit richtig an ein kleines Projektchen ran. Das heißt, das ist das wäre so dieser Produktworkshop. Also wer da auf dem Workshop war, der tut was für jedes andere Genre im Prinzip. Weil da lernt ihr tatsächlich von den Basics bis zum erweiterten Arbeiten so ziemlich alles erstmal. Also lohnt sich auf jeden Fall. Der findet statt, wie gesagt, am Ende April, 27., 28. Geht 2 Tage und das Ganze geht bei 149 € los. Schaut mal rein auf happyshooting.de/workshop. Und dann noch Mensch- und Lichtworkshop, machen wir heute mal nicht im Detail, aber der Mensch-Workshop ist Ende Juni und der Lichtworkshop ist dann Anfang September. happyshooting.de/workshop.
Die stellen wir dann in einer der nächsten Sendungen mal genauer vor.
Genau.
Ja, also würde mich freuen, da ein paar von euch wieder kennenzulernen oder auch wiederzusehen, genau, wenn ihr Bock habt. Ja. Wie gesagt, viele haben gesagt, macht mal vielleicht irgendwas mehr in Richtung auch Bildbearbeitung. Also bisher haben wir uns immer nur die RAWs angeguckt und besprochen, aber eben nicht weiter bearbeitet. Das wäre zum Beispiel so ein Workshop, wo es sich lohnen würde, auch mal ein Notebook mitzubringen und ein bisschen einzusteigen in die Retusche, Kombination von Bildern und so weiter und so fort. Da freue ich mich schon drauf.
Alles klar, wir haben einen Tipp bekommen vom Dieter.
Der Dieter hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, nachdem Boris letztens einmal äußerte, dass ihn besonders die Geschichten hinter den Fotos interessieren würden, hätte ich hier einen Tipp zu einem Podcast, falls er noch nicht bekannt sein sollte. Der Podcast heißt Behind the Shot und das ist auch alles zusammengeschrieben, behindtheshot.tv. Steve Brazil lädt Fotografen ein und befragt sie, wie das vorgestellte Foto entstanden ist, was sich der Fotograf dabei gedacht hat, sein Workflow im Allgemeinen und beim Foto im Speziellen etc. Charmstadina, Dieter. Ja, das finde ich ja mal cool. Da gibt es genau zu dem Thema, also ich finde sowas wirklich spannend, da gibt es also genau zu diesem Thema schon einen Podcast. Zumindest einen englischsprachigen. Ja, gehen wir gerne mal weiter an dieser Stelle, diesen Tipp.
Ich habe noch nicht reingeschaut, aber
vielleicht muss man sowas mal auf Deutsch machen.
Hinter dem Schuss?
Hinter dem Schuss? Hinter dem Auslöser. Hinter dem Auslöser. Hinter dem Klick. Nach dem Klick. Nee, vor dem Klick. Für dem Klick? Für das Klick. Wir werden sehen. Ich arbeite
nein,
noch
das dran. Das Konzept steht nein, schon. Das ist noch keine Ankündigung hier. Ich wüsste zumindest von nichts. Und du hast ja auch total viel Zeit, ne?
Absolut, ja. Mach ich nebenbei.
Ja, zum nächsten Ding. Du hast uns einen Johannes. Link, du hast einen Link bekommen von Johannes.
Genau, über den können wir ein bisschen mal diskutieren. Es geht um den Eulenmann und einen Link zu einem Video beim NDR Fernsehen. Der Johannes schreibt, hallo, ich habe neulich einen Bericht über einen Eulenfotografen gesehen und fand den so gut, dass ich ihn gerne mit euch teilen will. Und ein Link zu ndr.de. Grüße aus Regensburg, Johannes. Für euch, das ist ein ungefähr 20-30 Minuten Video, habe ich mir angeguckt. Ich fand das auch sehr schön, das Video. Also gut gemacht, unterhaltsam. Wir sehen in diesem Video den Fotografen Carsten Mosebach. Und der fotografiert Eulen in seiner Freizeit. Also der macht das nicht hauptberuflich, aber hat sich da so spezialisiert auf Eulenfotos. Und um die zu fotografieren, beobachtet er sehr, sehr viel. Also wo in der Umgebung eben die Eulen so natürlich sind, wo sie nisten, wo sie jagen und wann sie das tun und wie sie das tun, um dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um dann hoffentlich ein Bild zu bekommen. Der baut auch Nistkästen, also so große Niströhren und hängt die dann auch in den Bäumen auf, an den Stellen, wo sie denn auch sind. Und sagt, das ist ja dann auch so eine Win-Win-Situation. Also die Eulen haben sicheren Platz zum Nisten und Brüten. Und er weiß, wo die Eulen sind und wo er sie fotografieren kann. Dann zeigt er es wird gezeigt, wie er auch diese App hat, eine dieser Apps hat, die wir schon ein paar Mal besprochen haben, wo du halt auf deinem Smartphone schon Monate im Voraus sehen kannst, wie die Sonne wo stehen wird, wo geht sie auf, wo geht sie unter, weil das Licht ist ihm dann natürlich auch sehr wichtig. Und dann plant er halt schon, von wo er denn fotografieren wird, wenn er das draußen macht, wenn er irgendwo sein Tarnzelt dann aufbaut, dass er dann guten Hintergrund hat, das Licht hat und so weiter und so fort. sehr, sehr beeindruckend. Das ist so, so ein Bild oder ein Setting, was er aufgebaut hat auf der Wiese mit, eigentlich wollte er das freie Feld im Hintergrund haben und hinterher hat sich dann gezeigt in die andere Richtung mit einer, mit dem Dorf und der Scheune und dem, dem Lebensraum der Eule im Hintergrund. Das ist viel interessanter gewesen. Ganz schön. Und das andere Bild, was er gemacht hat oder das Setting, ist in einer Scheune. Das heißt, wenn er durch die Dörfer fährt, dann guckt er halt, wo irgendwo an Scheunen, oben an Fenstern und so weiter, halt die Kotspuren sind von den Eulen. Und dann weiß er, da müssen wohl Eulen drin sein. Fragt dann, ob er da mal rein kann, guckt sich das alles an, baut dann eine Wildkamera auf, um dann zu gucken, sind da Eulen, wann kommen die, ne? Wie lange sind die da. Ja, dann kraxelt er da in 5 Meter Höhe rum und montiert da irgendwie eine Lichtschranke, um dann die Kamera auszulösen und sitzt in der Scheune im Tarnzelt und wartet. Und das alles irgendwie dann Abende über Wochen und hin und her und hat dann schon ein Bild, gefällt ihm noch nicht, dann baut er draußen noch Baustrahler auf, um dann von draußen ein bisschen Licht zu haben und die Fenster zu beleuchten. Sieht alles sehr, sehr geil aus, erfordert aber unfassbar viel Zeit, Geduld und das schafft er halt wegen seiner großen Leidenschaft zu diesen Eulenfotos und er hat auch schon Preise abgeräumt. Das so die Inhaltsangabe von dem Video. Lohnt sich aber, finde ich, sich das mal anzuschauen, weil das zeigt halt, dass du auf Kommando da wenig hinkriegst. Mhm. Und so viel erstmal dazu, klingt ja erstmal alles ganz gut, aber es gibt zum Thema Eulenfotografie auch einen Kontrapunkt und da hast du was, ne?
Ja, das wird sogar sehr, sehr kontrovers gehandhabt. Wobei, ich habe mir das jetzt nicht angeschaut, was dieser Mensch da macht genau und wie er es vor allem tut. Aber ich hatte mal auf Tipps from the Top Floor Folge 844 tatsächlich das Thema Owlbaiting, also Eulen anlocken quasi.
Ja.
Weil das, weil es da dann doch eben zwei Seiten gibt dazu, die man glaube ich auch beide hören muss. Deshalb habe ich die damals reingemacht. Das geht sogar noch ein bisschen weiter zurück in Folge 835. Hatte ich mal auf DFTTF dieses Thema Ethical Exif, da haben wir hier auch mal drüber geredet. Also dieses Thema bei Tierfotos. Was passiert denn da genau? Also was hat denn die Fotografin oder der Fotograf da gemacht? Wurde das Tier in irgendeiner Form manipuliert, gefüttert, gefangen und danach wieder ausgesetzt? Wenn ja, wo wurde es gefangen und wurde es am gleichen Platz wieder ausgesetzt? Hat man in irgendeiner Form eingegriffen, weil es geht ja um Wildtiere.
Richtig.
Und speziell im Winter haben diese Wildtiere auch eigentlich nur ein Thema, nämlich das Überleben. Mhm. Und in dem Moment, wo man eingreift, tut man da ja irgendwie möglicherweise denen nichts Gutes. Das Thema Baiting, also Bait ist Englisch für Ködern, ne? Also das Ködern mit Futter und so weiter, das ist gerade in der Eulenfotografie, ist das zumindest eine sehr weit verbreitete Praxis. Das heißt, die Tiere werden relativ früh schon, bevor die Saison eigentlich losgeht, werden die schon angefüttert und das regelmäßig, dass die sich quasi auch dran gewöhnen, dass Menschen in der Nähe sind. Mhm. Also die sollen quasi die Scheu vor Menschen verhindern, weil nur so kriegt man dann eben auch entsprechend Hammerbilder. Zum Beispiel so ein Bild, wo die Eule direkt auf eine Kamera zufliegt. Das kannst du natürlich schon machen, indem du dich in einem Zelt versteckst. Mhm. Aber dann musst du auf jeden Fall sehr viel Glück haben, dass das passiert. Oder du kannst dem Glück halt etwas nachhelfen und irgendwo eine tote Maus hinlegen.
Das macht er auch. Also das siehst du auch in dem Video. Das macht er auch. Also er kundschaftet halt erst aus, wo sie sowieso sind und natürlich auf Jagd gehen. Also zum Beispiel bei diesem Scheunenbild oder auch bei dem anderen Setting, was ich da erklärt hatte. Und dann hat er halt in der Scheune so einen großen Bottich aufgebaut und so eine Futtermaus rein und lässt dann von seinem Smartphone diese Piepsgeräusche abspielen, damit die Eule dann eben dorthin kommt und sich möglichst so hinsetzt, dass er sie vernünftig vor der Kamera hat. Er sagt, das macht er aber halt nicht häufiger als irgendwie zweimal in der Woche oder sowas, damit die sich nicht dran gewöhnt, dass da regelmäßig Futter ist, weil er sagt, die soll halt normal jagen gehen. Ne?
Und genau an der Stelle scheiden sich halt die Geister, weil ich sag mal, da wo das tatsächlich kommerziell betrieben wird. Das heißt, wo tatsächlich Fotografen teure, sehr, sehr teure Workshops buchen, um dann irgendwie quasi garantiert Eulen vor die Linse zu bekommen, die dann also schon von langer Hand vorbereitet sind. Hm. Da wird so dermaßen eingegriffen, dass dann die Eulen halt, ja, dass die dann dadurch auch in Gefahr geraten. Also die erste Gefahr, und das ist der erste Kritikpunkt an der Stelle, ist, dass die einfach durch zu viel Ködern dann irgendwann auch nicht mehr ihren eigenen Jagdtrieb ausbauen. Hm. Das heißt, wenn der Mensch dann irgendwann weg ist, dann kann die Eule vielleicht, ich weiß nicht, ob sie verhungern, aber es geht ihnen auf jeden Fall nicht gut.
Ja, so weit sollte man es
nicht treiben. Weil sie das verlernen. Das ist die eine Geschichte.
Und das kann man da bei dem Video jetzt natürlich schlecht nachvollziehen, wie er das macht. Also in dem Video zumindest ist er da, finde ich, noch sehr human mit umgegangen.
Ja, ihm war wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen.
Ihm war die Problematik da durchaus klar. Was er natürlich sonst so macht, das siehst du natürlich auch nicht.
Ne? Und das der zweite Kritikpunkt, der mir noch so in Erinnerung ist von dem Thema, war, dass die Eulen, wenn sie dann die Scheu vor Menschen verlieren und vielleicht sogar den Menschen mit Futter gleichsetzen ein Stück weit, dass die natürlich dann die Nähe zum Menschen suchen, weil da gibt's ja dann Futter. Mhm. Und das kann dann zu so Situationen führen wie, wenn da Menschen sind, sind da in der Regel auch Autos. Und das dann irgendwie, also da werden schon Eulen schon mal irgendwie überfahren, weil sie natürlich auch in den Verkehr reinfliegen, solche Geschichten machen. Wie gesagt, ich will ihm da nichts unterstellen. Ich habe den Bericht nicht gesehen, aber auf der Website, wenn man die NDR-Seite dazu aufmacht, dann sehe ich auf dem Thumbnail von dem Film, sehe ich eine Eule, wie sie oben auf dem Blitzgerät sitzt. Mhm. Und das fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob die Eule so gar keine Scheu mehr vor Menschen hat. Also beide Seiten gibt es, sind geile Bilder, gar keine Diskussion, aber ich denke, man sollte schon beide Seiten auch noch im Auge behalten.
Muss man immer.
Und deshalb machen wir die Shownotes auch nochmal die Links zu den zwei Episodentipps from the Top Floor, weil ich denke, das ist ein Thema, was man durchaus sich auch nochmal überlegen darf.
Zu dem Thumbnail, ich bin mir nicht sicher, ob das eins seiner Ergebnisse war, weil er hatte halt diese Draußensituation, das könnte dazu passen, zu dem Setting, wo er halt eine Schale draußen aufgebaut hat und ein Setup und seine Idee war eben, die Eule im Anflug eben mit einem schönen Hintergrund im Abendlicht zu haben. Und da hat er relativ weit weg dann in einem Tarnzelt quasi ausgeharrt mit dem Tele. Mhm. Um dann die Bilder zu machen und war dann selbst relativ fasziniert, dass die Eule sich dann vor der Kamera hatte sie gar keine Scheu und dass das geblitzt hat, das hat die auch überhaupt nicht gestört. Und das musste er viele Abende machen, weil sie ist immer von der falschen Seite rangeflogen und hat da kein Bild gekriegt und irgendwann hat es dann halt mal geklappt.
Ja, also wie gesagt, ich will das jetzt keinem vermiesen, aber ich will vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit
hinweisen.
Genau, ein bisschen die Aufmerksamkeit schärfen, dann hinter tollen Bildern stehen halt manchmal möglicherweise Praktiken, die vielleicht nicht mehr so toll sind.
Genau, muss man immer alles. Ich fand zum Beispiel auch lustig, dann, wenn die nachts jagen gehen, da irgendwie den ganzen Hof zu illuminieren und war ganz erstaunt, dass das die nicht abschreckt, dass sie dann trotzdem in ihrem Revier jagen gehen. Das hat mich zum Beispiel erstaunt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das klappt.
Ja, auch das könnte ja einfach so eine Sache sein, wo man die Eulen halt mit der Zeit dran gewöhnt hat.
Was man aber auch sagen muss, das habe ich jetzt gerade vor kurzem auch erst erfahren, obwohl ich schon länger hier auf dem Dorf wohne und wir hier auch viel Natur um uns rum haben, so Fledermäuse und so Zeug. Trotzdem haben wir jetzt hier bei uns in den Scheunen nicht, dass ich wüsste, dass wir Eulen hätten. Wir haben jetzt aber hier auch keine Futterscheunen. Mir hat jetzt aber ein Bekannter gesagt, die haben ein altes Haus gekauft, haben das restauriert und haben oben auf dem gewaltigen Dachboden, dem Speicher, haben sie so zwei ziemlich große Dachpfannen, diese Ziegel, diese großen Pfannen gefunden, wo sehr schmuckreich verziert so Auswölbungen waren, sodass wenn du diese Dachpfanne drauf machst, die hat dann glaube ich irgendwie zwei Reihen abgedeckt oder irgendwie mehrere Ziegel nebeneinander quasi ersetzt und dann war so ein großes Loch unten drunter, war einfach offen. Und dann fragt er mich, weißt du, wofür das ist? Ich sage, nee, keine Ahnung, Zwangsbelüftung oder was soll das sein? Nee, sagt er, für die Eulen. Das hat man früher ganz normal gemacht, weil die Eule war sehr gesehen auf dem Speicher, weil die eben die Mäuse da weggejagt haben aus dem Futter.
Ach so, ja.
Weil sonst hast du halt einen Kornspeicher gehabt. Da haben sich dann natürlich die Mäuse eingenistet, weil war natürlich traumhaft. Und die Eulen haben die da weggejagt. Und dafür hat man tatsächlich extra Dachpfannen gemacht, anno Krug, um die Eulen da eben auf den Dachboden zu lassen.
Interessant.
Fand ich sehr spannend. Und er hat von einem alten Dachdecker sich diese beiden Dachpfannen, die er da gefunden hat, mal anschauen lassen. Und der war aus allen Wolken gefallen, sagt er, das ist geil, was du da hast. Original 1700 irgendwas. Steht da auch drauf, ist ein Datum, ne, 1753 oder so. Und sagt er, pro Stück mit Sicherheit 1500 Euro wert. Sagt er, hebt die bloß gut auf. Also, fand ich richtig geil. Und war so eine Information, an die ich gar nicht gedacht habe, weil du denkst halt erstmal Mäuse gleich Katzen, ne? Aber dass die Eulen da genauso gute Jäger sind oder vielleicht sogar bessere, fand ich cool. Also von daher, Kontakt hatten die Eulen zumindest hier auf dem Dorf schon zu jeder Zeit mit den Menschen.
Alles klar. So, jetzt sind wir heute bei Folge 601 und das heißt aber nicht, dass wir keine Grüße mehr haben. Wir haben, glaube ich, von Dieter noch was bekommen. Lass doch mal hören.
Liebe Chris, liebe Boris, erstmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur 600. Folge. Ich höre seit circa der 80. Folge zu, habe vermutlich damit auch einige bleibende Folgeschäden erlitten, aber auch sehr viele gute Ideen, gute Unterhaltung im Stau und auf dem Weg zur Arbeit. Dafür also ein herzliches Dankeschön. Grund für die Aufnahme hier ist, dass ich gerade die 600. Folge gehört habe und ihr euch fragt, wie man die Hebrideninsel Jüst ausspricht. Für den Deutschen reicht es immer noch zu sagen Jüst. Die Schotten selber haben eine gewisse Jüst-Kombination, wo man als Normaldeutscher den Unterschied nicht wirklich hört. Das Thema Loch, Loch Lomond, Loch Earn, Loch Ard wird tatsächlich mit CH ausgesprochen, auch durch die Schotten. Die können das nämlich. Die Engländer sagen Loch. Also Boris, bitte in Zukunft Loch. Das weiß ich alles, weil meine Mama daherkommt. Insofern ich als Halbschotte da eine gewisse Erfahrung habe. In dem Sinne, euch noch viel Glück und viel Spaß. 3, 2, 1, Happy Whiskey.
Ja, sehr schön.
Das finde ich geil. Damit haben wir das endgültig geklärt. Danke, Dieter, für das tolle Feedback erstmal zur 600. Und ja, aus erster Hand quasi. Ich meine, wenn ein Halbschotte, wenn jemand weiß, wie man es ausspricht, dann ein Halbschotte, nicht wahr?
Da habe ich übrigens einen Tipp, ne, für die Leute, die nicht wissen, wie man die Whisky-Namen ausspricht. Da gibt es von, wie heißt der, Brian Cox, und zwar nicht der Wissenschaftler, sondern der, ja, was ist er denn, Schauspieler, schottischer Schauspieler, der hat eine Playliste hier, die, wo er im Sessel, habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, wo er im Sessel sitzt und wo er im Prinzip, ja, halt schottische Whisky-Namen sagt. Das ist herrlich. Wir machen mal den Link zu dieser Playliste.
Ich die Shownotes. Meine da in den Kommentaren aber auch schon Kontroversen gehört zu haben, weil es hängt auch ein bisschen davon ab, wo aus England oder Schottland man stammt, nicht wahr?
Natürlich, ganz klar. Aber ich fand das echt schön, weil da lernt man zumindest mal, wie ein Bunnerhabben oder ein Bruchladdich ausgesprochen wird.
Ja, vor allem auch die Betonung dann auf welcher Silbe und so, ne? Das ist schon genau. Sehr schön.
Also alles von Lagavulin über Glenlivet, über was weiß ich, alles drin, was man wissen muss. Ich glaube, es sind 45 Stück oder so.
Cool.
Na gut.
Na denn. Ah, apropos, wie viel? 40 Stück? Ganz so viel ist es nicht, aber wir kommen mal zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So, ich leite das mal kurz ein. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör und bekommen natürlich 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Wir kommen zum Teil 3, zum letzten Teil unserer dreiteiligen Peak Design Travel Line Serie. Das ist ja dieses neue Produkt, oder es ist eigentlich nicht ein Produkt, sondern es ist eigentlich eine ganze Serie von Produkten, ein System, was zusammengehört. Und da haben wir jetzt ja schon vorgestellt den Rucksack, den Travel-Rucksack, der aber eben kein reiner Reiserucksack ist, sondern der lässt sich nämlich ganz modular ja, bestücken. Und dazu jetzt im dritten Teil was von dir, Boris.
Ja, also zum einen gibt es, das hatten wir auch schon mal angerissen, verschiedene Cubes. Also ihr könnt den Rucksack holen und einfach als großen Stauraum nehmen, einfach alles unsortiert reinschmeißen und gut ist. Oder verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten, kein Problem. Aber es gibt passend dafür gemachte Cubes, so nennen sie die. Würfel sind es jetzt nicht ganz, weil sie haben auch verschiedene Längen.
Quader. Und,
Ein Quader, ja. Quader. Und da gibt es die Camera Cubes in verschiedenen Größen. Drei verschieden große Packwürfel steht hier auch. Mit den entsprechenden Flexfold-Inteilern, wie man sie von Peak Design kennt. Also auch die erweiterten, die sich dann auch nochmal so zwei teilen lassen. Und da kann man jetzt sagen, wenn ihr den ganz großen nehmt, dann ist der Rucksack damit drinne im Grunde genommen voll. Also klar, die ganzen Außentaschen und Notebookfächer und sowas ist alles noch zugänglich. Aber ich sag mal, der große Stauraum ist damit gefüllt. Dann habt ihr also einen gewaltigen Kamerarucksack. Aber es gibt eben auch kleinere Cubes, die nicht den ganzen Innenraum in Anspruch nehmen und dann eben Luft für andere Cubes lassen. Und so kann man sich halt ein bisschen aufteilen. Braucht ihr jetzt nur gerade einen Kamerarucksack für irgendeinen Ausflug oder habt ihr eher eine Wanderung vor euch, aber wollt ein bisschen kleines Kamerabesteck dabei haben, dann nehmt ihr vielleicht den kleinen Cube oder irgendwas dazwischen. Dann kann man sich das so ein bisschen einteilen, wie man das haben will. Und wenn man den Kamera-Cube, der halt auch wieder sich innen drinne so fixieren lässt und an allen Seiten aufmachen lässt, sodass ihr halt von links und von rechts an die Kameras kommt, wenn ihr da Platz lasst mit den kleineren Cubes, dann könnt ihr den Rest auffüllen, eben zum Beispiel mit den Packing-Cubes. Das sind zwei verschieden große Packwürfel, wo ihr ja Kleidung zum Beispiel reinbringt. Da hatte ich auch einen hier. Der ist witzig gemacht. Also du hast da nochmal so eine Trennschicht drinne, dass du sagen kannst, okay, auf der einen Seite habe ich meine sauberen Wäsche, auf der anderen Seite habe ich meine schmutzige Wäsche, wenn man die nicht zusammenkommen lassen möchte. Also man kann im Grunde genommen, wenn man möchte, aus dem Cube leben. Oder aber man packt die Wäsche einfach hinein in das Teil. Wie erkläre ich das? Du hast einmal den Reißverschluss, um den Cube an sich aufzumachen und du hast ringsherum nochmal so, also 360 Grad einmal ganz rum, so einen Reißverschluss, der das Volumen ein bisschen vergrößert. Mhm. Und den machst du jetzt quasi erstmal auf, packst dann so deine T-Shirts rein. Ich bin also tatsächlich mal bei mir in den Schrank gegangen, habe einen ganzen Stapel T-Shirts reingepackt. War erstmal ganz erstaunt, dass das gerade so passte, wie ich sie gefaltet hatte. Das war echt super. Dann machst du den Cube zu und dann ziehst du diesen 360 Grad Reißverschluss einmal ringsherum und dann wird das ganze Paket so komprimiert. So ein bisschen Restluft geht raus, alles wird so richtig dick zusammengepackt und dann hast du ein richtig kompaktes Teil, was eigentlich kaum noch knautschen kann. Ließ sich dann sehr schön im Rucksack verstauen. Das fand ich ganz praktisch. Dann gibt es eine Tech-Pouch. Eine Tech-Pouch ist so eine Ordnungstasche, um halt eure Kabel, Akkus, Speicherkarten, was man alles so eben an Zeug mit hat, Adapterkabel und.
Oh ja, da sind viele Fächer drin.
Mhm. Das Ding fächert also wirklich auch so auf. Also ist ein Reißverschluss, der geht nicht ganz 360 Grad rum. Eine Seite bleibt immer zu. Das ist dann quasi das Scharnier. Und dann kannst du das so vor dir einmal aufklappen, wie so ein Fächer.
Hat so ein bisschen was von Blätterteig.
Ja. Das ist eine sehr gute Assoziation. Du hast von außen zugänglich eine Tasche. Du hast innen drinne mehrere Fächer, die wieder unterteilt sind in kleinere Fächer für Speicherkarten, große, kleine Fächer. Du hast eine Kabeldurchleitung nach außen in das Außenfach. Das heißt, du kannst innen drinne eine Powerbank machen und dann das USB-Ladekabel nach außen führen, um dann von außen das Smartphone anzustecken und zu laden, ohne dass du in der Tasche rumkramen musst und so Zeug. Ziemlich pfiffig gemacht, das Ding. Dann gibt es die Wash-Pouch, die ist im Grunde genommen wie die Tech-Pouch, aber eben für Waschzubehör. Da sind die Taschen ein bisschen anders eingeteilt, das Volumen ist ein bisschen anders.
Also es ist ein Toilettenbeutel quasi.
So ein Toilettenbeutel, passt, ja. Genau. Aber mit einem eigenen Fach innen drinne dann für die Zahnbürste, das, was nochmal irgendwie geschützt ist, dass die Feuchtigkeit nicht in den anderen Kram durchsifft. Oder groß genügendes Volumen für so kleine Fläschchen mit Shampoo und Zeug. Und von außen kannst du noch rausklappen, so ein Aufhänger, so ein Haken. Das heißt, du kannst diese Washpouch entweder wie das Tech-Pouch einfach so vor dir auffächern und vor dich hinstellen. Das ist eine Variante. Oder an der breiten Seite, also an der Oberseite, nimmst du den Haken raus und hängst das Ding auf und dann hängt der Fächer quasi vertikal vor dir. Sehr praktisch. Dann gibt es was total Simples, aber auch
gibt es etwa noch mehr.
Ja, ja. Es gibt eine Schuhpouch, machen wir ganz schnell. Das ist einfach nur ein Nylonbeutel. Das ist einfach ein großer Beutel.
Passen okay, Schuhe damit die rein. Dreckigen Schuhe, dass die Klamotten nicht dreckig machen.
Ganz genau. Ich habe da meine Schuhe reingepackt. Ich habe hier Größe 42 und 43. Das passte völlig problemlos rein. Es steht, dass es bis Größe 44 passt. Das glaube ich ungesehen. Das ist sehr schön. Und es gibt natürlich noch eine Regenschutzhülle zum Drüberziehen, damit das Ganze wirklich richtig schön wasserdicht ist. Ja, und auch da sind natürlich wieder Beutel dran, dass du auch, wenn der Regenschutz drauf ist, trotzdem noch irgendwas drin verstauen kannst. Also Peak Design hat irgendwie einen Beutel- und Taschenfetisch und ich finde es großartig. Also danke, ja. Danke Enjoyer Camera, dass ich das mal sehen durfte. Wahnsinn. Klasse. Kriegt ihr bei Enjoyer Camera und könnt ihr natürlich auch mit 5% bekommen. Auch alles andere, wenn ihr etwas anderes da findet. 5% kriegt ihr, wenn ihr den Gutscheincode HappyShooting2019 verwendet. Puh, viel Holz.
Ja, das ist es jetzt aber auch mit der dreiteiligen Serie zur Peak Design Travel Line. Ja, Reisefotografie, da ist man quasi komplett abgedeckt. Gut, Dankeschön für die Unterstützung. Wir kommen zu Uwe. Nein, wir kommen eigentlich zum Thema, was wir in einer der letzten Sendungen mal besprochen haben. Da ging es um die Frage des Fokussierens bei Nacht. Na, so magst du Sterne fotografieren, so ein bisschen Astro, so ein bisschen Licht, Milchstraße, solche Geschichten. Und da hatten wir hier geredet über Scheinerblende und auch ein bisschen über Batinov-Maske. Das sind so Fokussierhilfen und der Uwe schreibt uns in die Kommentare: Moin, bezüglich der Scheinerblende und Batinov-Maske. Nach meinem Problem mit dem manuellen Fokus in der Nacht habe ich mir eine solche Batinov-Maske bestellt. Zwischenzeitlich musste ich aber hören, dass diese, wie auch die Scheinerblende, eher für Telebrennweiten geeignet ist. Für Astronomen mit ihren langen Brennweiten wäre das gar kein Thema. Mit meinem 12 mm bin ich da aber nicht unbedingt so optimal aufgestellt. Die Sterne sind dann halt nur sehr klein auf dem Display oder dem Sucher sichtbar und damit bei Nacht, trotz Live-View-Zoom, auch schwierig übereinander zu legen. Vielleicht kann ja jemand aus der Community etwas dazu sagen. Ja, Uwe, ich habe dazu tatsächlich ein Ding gefunden, die Tage mal, und ich dachte, das packen wir dir einfach mal in die Shownotes. Und zwar ist das ein Video, wo jemand erklärt, wo ein Nachtfotograf quasi mal erklärt, wie er denn nachts fotografiert. Und der hat dazu tatsächlich 5 verschiedene Methoden präsentiert. Und ja, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir erzählt haben. Aber vielleicht ist es nochmal sinnvoll, nochmal kurz drauf einzugehen. Also wie gesagt, da gibt's auf der Website gibt's ein Video dazu. Das kann man sich mal ganz gut anschauen. Und da geht er eben über zum Beispiel, also die erste Art zu fokussieren ist halt, wenn du ein Objektiv hast, das das entsprechend kann, dann bei Tag schon mal vorzufokussieren und das in irgendeiner Form am Objektiv zu markieren. Geht nicht bei allen Objektiven, aber bei manchen halt schon. Das heißt, man hat im Prinzip vorher schon mal scharf gestellt und kann das dann auch im Dunkeln reproduzieren. Das ist sehr bequem, wenn man das kann, wenn man ein entsprechendes Objektiv hat. Wie gesagt, ich habe mir dafür bei meinem 14 mm Objektiv quasi neben den Fokusringen ein Stück Gaffer-Tape geklebt, was ich erfühlen kann, und dann auf den Ring selber nochmal eins, und wenn die genau gegenüberstehen, dann ist es scharf. Auf unendlich. Ja, das zweite, was er aber selber macht, der Fotograf, ist den Live-View zu benutzen, also tatsächlich nur den Live-View mit digital reingezoomt. Das ist auch nicht ganz leicht, weil du musst tatsächlich halt dann auch einen Stern erwischen, aber in dem Moment, wo du den hast, kannst du natürlich beim Fokussieren relativ einfach sehen, also beim manuellen Fokussieren relativ einfach sehen, ob der größer oder kleiner wird. Und in dem Moment, wo er am kleinsten ist, ist er am schärfsten. Das heißt, selbst wenn du die Schärfe so gefühlt nicht gut beurteilen kannst, wenn er kleiner, also muss man einfach so ein bisschen mit einer Wippe hin und her gehen quasi. Und wenn er genau, ganz klein ist.
Die Fokuswippe.
Wie gesagt, muss man ausprobieren, muss man üben. Manche Kameras sind auch in der Lage, tatsächlich in der Nacht auf Sterne noch mit dem Autofokus zu fokussieren. Aber also die, meine kann es nicht.
Die Olympus hat es mal geschafft. Das war ich, bei den Klostergeistern war ich sehr fasziniert, dass das funktioniert hat.
Aber ob halt das, auch ob nicht das immer funktioniert,
keine Ahnung, aber es hat geklappt.
Genau. Dritte Methode, die er anbietet, ist das Thema über die Hypofokaldistanz zu fokussieren. Da gehen wir jetzt mal nicht tiefer drauf ein, aber das ist im Prinzip eine Einstellung, um von X bis unendlich scharf zu haben. Er hat dann noch den Tipp, dass er quasi, wenn er das tut, über Hyperfokaldistanz, sagen wir 10-mal ganz schnell, Hyperfokaldistanz fokussiert. Boah, heute ist echt schwierig. Aber dann noch ein bisschen weiter Richtung unendlich scharf stellt. Noch ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, weil Hyperfokal, das wäre für Pixelpieper aber nicht genug, weil dann ist es ja im Bereich unendlich noch scharf genug. Hyperfokal ist, dient ja dazu, einen möglichst großen Bereich scharf zu stellen.
Genau.
Und du willst sie aber auf unendlich scharf haben und alles davor interessiert eigentlich gar nicht.
Genau. Und dann hat er eben noch sein vierter Tipp und das ist das Thema Focus Stacking. Da redet aber eher von Fotos, wo auch nähere Sachen mit drauf sein sollen. Also er hat da irgendwie im Beispiel, glaube ich, eine Pflanze im Vordergrund und hinten eben die Milchstraße und über Focus Stacking. Und zwar, ich glaube, er redet da noch nicht mal von so einem automatisierten Focus Stacking, sondern tatsächlich so Vordergrund von der Ebene und Hintergrund von einer anderen Ebene.
Das also, machen ja tatsächlich viele Astrofotografen, ne? Dass sie erstmal die Milchstraße fotografieren wird, ja. Und wenn du die jetzt lange belichtest und vielleicht sogar eine Nachführung hast, dann ist der Vordergrund unscharf oder eben umgekehrt. Und dann machst du halt mit einer neuen Aufnahme und dann kannst du auch neu fokussieren nochmal den Vordergrund. Und dann wird das in der Bildbearbeitung übereinander gelegt.
Und das ist der Trick, wenn man so Langzeitbelichtungen von der Milchstraße sieht und der Vordergrund ist nicht verwackelt oder nicht verdreht, dann ja, ist das mit Sicherheit ein Komposit. Mhm. Und dann eben Punkt 5, da sagt er dann eben noch die Batinov-Maske. Ich füge noch Scheinerblende hinzu. Also eine Batinov-Maske ist so ein, ja, man kann sie sich auch selber machen, aber man kann sie eben auch fertig kaufen. So eine Maske mit Schlitzen, die man vor das Objektiv packt. Und da sieht man dann beim Fokussieren, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Starburst, ne? Wenn du mit einer kleinen Blende eine punktförmige Lichtquelle fotografierst, dann kriegst du ja so Sterne. Eine Batinov-Maske erzeugt sowas Ähnliches, was mehrere Linien sind, die dann quasi nicht ganz sich über den Stern irgendwie überkreuzen und dann dreht man scharf, also oder man dreht so lange an der Linse rum, bis quasi die Linien sich genau über dem Stern kreuzen und dann hat man eben die Schärfe auf unendlich und dann nimmt man die Maske weg und dann ja, ist es scharf auf dem Stern. Aber da hat er recht, der Uwe, also das ist tatsächlich eher so im Telebereich sinnvoll. Im Weitwinkelbereich.
Im Weitwinkel funktioniert halt die Maske das nicht so gut. Scheinerblenden habe ich auch mal gemacht fürs Teleskop, was ich hier habe. Und auch einmal für die Russentonne habe ich da was gebastelt gehabt. Habe ich mal halt eine Maske zugeschnitten und links einen Kreis und rechts einen Kreis. Und dann siehst du halt die Bilder doppelt und musst sie dann zur Deckung bringen.
Und die kannst du dir ganz einfach selber machen sogar. Also eine Scheinerblende, einfach mal googeln, ist tatsächlich ein Stück schwarze Pappe mit 2 oder 3 runden Löchern drin.
Genau.
Die konzentrisch sind, also konzentrische Löcher gehen nicht.
Konzentrische Löcher, schwieriges Thema.
Konzentrische Löcher gehen nicht.
Nein, aber die liegen genau gegenüber halt.
Oder die gegenüber des Mittelpunktes liegen und gleich groß sind.
Genau.
Kann einfach mal googeln, dann ist es wahrscheinlich einfacher, ein Bild sich anzugucken, als irgendwie unsere Erklärung hier.
Meine Löcher waren freihand aufgezeichnet und mit der Nagelschere rausgeschnitten. Ne? Das war alles ein bisschen wackelig, krumm und schief, aber es hat trotzdem funktioniert.
Sehr schön.
Aber wie gesagt, war Telebereich, stimmt schon.
Ja. Gut, dann packen wir das Thema jetzt weg. Also viel Spaß, Uwe. Du kannst ja mal vielleicht nochmal in den Kommentaren irgendwie oder vielleicht als Audiokommentar uns dann mal deine Erfahrungen mitteilen. Audiokommentare übrigens immer gerne an info@happyshooting.de. Die könnt ihr einfach mit eurem Smartphone aufnehmen, Voice-Memo ab, Sprach-Memo ab oder sonst was reinlabern, losschicken. Wir freuen uns da über Fragen oder auch Kommentare zu irgendwelchen Dingen, die wir hier in der Sendung mal erzählt haben. Vielleicht erzählen wir auch mal Stuss. Korrigiert uns gerne.
Vielleicht? Habe ich da vielleicht gehört? Als ob wir
Nein, wir reden. Nein, wir wissen doch alles.
Natürlich. Unbedingt. Ja, ja.
Also, her mit den Kommentaren.
Der Markus hat uns noch was geschickt, was auch sehr kontrovers diskutiert wird. Und zwar geht es um, haben moderne Objektive Probleme? Fragezeichen. Hallo Chris, hallo Boris. Bin hier über einen interessanten Beitrag gestolpert, kann damit aber nicht so viel anfangen, da die Fotos unterschiedliche Motive abbilden. Wie seht ihr das Thema? Dann gibt es einen Link zu Petapixel. Euch weiterhin viel Spaß mit eurem Podcast. Viele Grüße, Markus. Worum geht es bei diesem Bericht? Da gibt es jemanden, der sehr, sehr episch zerlegt, dass moderne Objektive, so aktuelle für die digitalen Kameras hauptsächlich, nicht mehr plastisch, also abbilden, die keinen 3D-Look mehr hätten, dass Gesichter flach wären, und schiebt das darauf, dass die Hersteller immer mehr Glas einbauen und die immer schärfer und perfekter machen und bis in die Ränder bei Offenblende scharf abbilden müssen, weil sie ja sonst schlechte Kritiken kriegen und man halt immer mehr Glas hat und immer mehr bezahlt. Aber eigentlich, außer ein perfekteres, runderes Bouquet, eigentlich immer ein immer mehr, wie sagt man, mechanisches oder künstliches Bild kriegt, wo Gesichter keine Tiefe mehr hätten. Und das versucht er da mit, ja, so Grafiken und Analysen und Gegenüberstellungen
und allem.
Und mit Beispielbildern auch, wo er dann Porträts zeigt. Und dann steht dann so unter einem Porträt, ist ein mit sehr, sehr offenblendigen Typ fotografiert, sehr nah vom Objektiv. Und dann sagt er, ja, guck dir mal hier die flache, das flache Gesicht an. Und ich denke, hallo, das Bild ist plastisch von vorn bis hinten. Was willst du denn noch? Der springt mir quasi aus dem Monitor gleich auf den Schreibtisch. Also ich kann seiner Argumentation, was flache Darstellung angeht, nicht folgen. Es ist auch so, dass die Beispiele, die er als flach bezeichnet, tatsächlich eher auch ein flaches, sehr weiches Licht haben. Und die, die er als sehr plastisch bezeichnet, mit alten Objektiven oder älteren Objektiven gemacht, dass die dann eher im natürlichen Licht mit Sonnenlicht, also mit einem Licht, was eine Richtung hat, aufgenommen wurden. Und das ist natürlich für die Plastizität sehr, sehr wichtig. Deswegen ist Lichtführung ja auch so wichtig. Also dem kann ich nicht folgen, Markus. So viel erstmal zu meiner Meinung. Ich finde, das ist im Großen und Ganzen Quatsch, was er da schreibt. Das ist meine Meinung. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich empfinde das so. Ich habe da auch noch nie ein Problem drin gesehen und ich hatte schon sehr, sehr teure Objektive und auch sehr, sehr billige Objektive und das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich finde aber, wo er einen Punkt hat, auf den er da, zumindest bin ich da so beim drüber lesen jetzt nicht so drüber gestolpert, außer ganz am Anfang, wo er meiner Meinung nach einen Punkt hat, ist die Entwicklung zu diesem Perfektionismus. Ich kann das schon verstehen, dass etwas, was weiterentwickelt wird, das gilt ja in allen Lebensbereichen, das ist immer höher, weiter, besser. Das heißt, der Nachfolger muss immer besser sein als der Vorläufer, weil warum solltest du sonst ein neues Produkt auf den Markt bringen? Warum solltest du ein neues 50mm 1.2 auf den Markt bringen, wenn es nicht besser ist als der Vorgänger? Und dann bist du natürlich irgendwann an dem Punkt, wo besser bedeutet, naja, wenn es jetzt bei Offenblende noch schärfer sein soll, und zwar bis in die Bildränder, wo seiner Meinung nach, und da stimme ich in den meisten Fällen auch zu, ohnehin keine wirklich fürs Bild relevante Information ist, wenn das immer schärfer werden soll, dann musst du mit mehr Glas arbeiten, mit optimierterem Glas, mit vielleicht mehr Linsengruppen, mit einem größeren Durchmesser, um irgendwie mehr Licht einzufangen. Und das führt am Ende dazu, da haben wir ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, dass neue Objektive, die dann so angekündigt werden, auch für sehr kompakte Kamerasysteme, echte Klopper sind. Das sind echte Totschläger. Wenn man sich dann mal so ein angekündigtes Nikkor anguckt, hier von Nikon für die Z-Serie, was eigentlich eine verhältnismäßig kompakte Kamera sein soll, dann ist das ein 50 mm, was ein 50er oder ein 58er, irgendwas Offenblendiges, ist es das, ich muss jetzt lügen, was das 0,98 oder so, also sehr, sehr offenblendig. Und das ist ein Klopper. Ja, ich meine, klar musst du Licht einfangen und so, es ist schon alles klar. Aber auch die anderen Objektive, die dann Blende 1.8 oder 1.4 oder sowas haben, meine Fresse. Und dann guckst du dir mal so ein altes Leica-Objektiv an, mit 50 mm irgendwie 1,4 oder 1,2 oder sowas. Oder so ein altes Noctilux. Und dann denkst du, ja, guck mal, das hat auch funktioniert. Das macht auch heute noch tolle Bilder. Ja? Also warum? Und der Grund ist wahrscheinlich einfach, weil muss verkauft werden. Und die Tests, die gucken heutzutage bei 50 Megapixel, die zoomen auf 100% auf jeden einzelnen Pixel und sagen dann, guck mal hier unten rechts, das Pflaster ist aber noch ein Mühe in der Unschärfe. Und da oben rechts, da die verchromte Dachrinne oder sowas, da ist aber noch so ein Mühe an chromatischer Aberration zu sehen hier bei Blende 1.0. Da muss der Hersteller aber nochmal ran. Und meiner Meinung nach ist das die falsche Richtung. Aber ich habe ja immer den Glück, wenn was Neues, Teures, Schweres kommt, könnte unter Umständen das Vorherige oder Davorherige etwas günstiger am Gebrauchtmarkt zu finden sein.
Du bist ganz vorsichtig und sagst immer meiner Meinung nach. Ich finde, wenn ich mir das hier mal durchlese, dieser Yannick Kong, der ist übrigens ja, dieser Artikel ist ja schon irgendwie 3 Jahre alt, der ist so durch diverse Blogs auch durchgereicht worden mit seinen Lens Intention Diagrams und das ist und zwar nicht nur meiner Meinung nach, sondern faktisch pseudowissenschaftlicher Bullshit, was der Typ verzapft. Das ist kompletter Mumpitz, was der da bringt. Und das ist nicht meine Meinung, das ist Fakt. Es gibt ja noch nicht mal in einer auch nur im Ansatz brauchbare Doppelblindstudie dazu. Du müsstest ihn wirklich tatsächlich jetzt mit Bildern konfrontieren, die ja doppelblind eben Fotografin, Fotograf und also mit Kontrolle und allem drum und dran. Das ist sowas von dermaßen unwissenschaftlicher Schwachsinn und es ist auch nicht messbar und damit ist es eigentlich völlig müßig. Also der Typ ist ein Scharlatan und jetzt soll er sich ruhig mal bei uns melden. Es ist unglaublich. Ich bin total entrüstet und
deswegen wenn man sich wollte das anschaut, wollte ich auch gar nicht näher eingehen.
Mit halbwegs, das ist Voodoo-Gewedel. Wenn man, dann, es ist doch so. Hier, guck mal, ich zeig dir Diagramme und dann glaubst du, dass ich mehr weiß als du. Nee, das ist kompletter Bullshit, was der Typ da verzapft und Ich du gräbst ihn wieder aus. Ich war ja schon froh, dass der irgendwie nicht mehr
entwickelt. Hallo, Markus hat ihn ausgegraben. Ich kannte ihn nicht.
Hier ist alles gut. Nee, das ist keine Kritik an dir. Ist alles gut. Aber wenn ich mir diese Bilder anschaue, die dann als Beispiel, wo man eindeutig sieht, dass hier die Nase plastischer und was weiß ich alles ist.
Ja, das ist Bullshit.
Es ist kompletter Bullshit, das ist nur Licht, was sich da verändert und das war es auch schon.
Du gehst viel mehr auf den Artikel ein. Ich hatte eigentlich nur diesen Punkt mit, warum muss immer alles größer und schwerer und so werden? Ist das so wichtig, dass unten rechts die Ecke bei Offenblende
genauso knackescharf
ist wie in der Bildmitte?
Natürlich ist das nicht wichtig. Mein Gott, nochmal. Das interessiert den Pixel-Peeping-Nerd. Und sorry, ich bin ja auch einer. Also ich schließe mich da selber auch mit ein. Ich finde es ja auch toll, wenn ich mit dem Großformat 100 Megapixel gemacht habe und dann irgendwie tief reinzoomen kann und es ist immer noch scharf. Ist ja klasse. Aber deshalb sind meine Bilder doch nicht besser. Die sagen doch deshalb nicht mehr. Die haben doch deshalb nicht mehr Geschichte, Message, Botschaft, was auch immer. Sie sind halt schärfer. Aber dieses Rumgewichsel, was der Typ da in diesem Artikel macht mit seinem Diagramm, da krieg ich ja Puls, du.
Was ich halt immer nicht so ganz verstehe, ist, wenn mir Leute ein Foto zeigen, was mit einem Weitwinkel aufgenommen ist. Also stell dir mal so dein 24 mm vor am Vollformat. Ne? Das ist recht ordentlicher, weiter Winkel. Und dann arbeiten
Wie viel hast du? Wie viel hast du nochmal?
24 mm am Vollformat.
Das ist so meine Lieblingsbrennweite, ja.
Das ist schon ordentlich weiter Winkel. Aber wenn du damit jetzt gerade ausgerichtet, also die Kamera ins Wasser stellst und gerade ein Foto machst von einem Gebäude, was vor dir steht, dann hast du dann natürlich nach oben irgendwie noch die Bäume und den Himmel mit drauf und nach unten hin vielleicht noch den gepflasterten Boden, der davor ist. Stellen wir uns mal ein großes Gebäude vor. Wir stellen uns mal eine Fabrikwand vor, ein Fabrikgebäude. Und davor hast du den gepflasterten Fabrikhof, der dahin führt. So mit einem großen Gatter vielleicht noch im Vordergrund. So, und jetzt bist du gerade hinter dem Gatter, sodass du nur noch im Vordergrund diesen gepflasterten Boden hast, der jetzt irgendwie noch ein paar zig Meter führt, bis du endlich bei der Fabrikwand bist. Und jetzt arbeiten die mit einem 24 mm, weiß ich nicht, 1.8, Offenblende auf die Fabrikwand scharf gestellt, machen ein Foto und sagen dann, ja, aber guck mal, hier ganz unten rechts ist unscharf. Und dann sage ich, ja, das unten rechts ist auch 150 Meter näher dran als das scheiß Fabrikgebäude. Wie soll denn das bei Offenblende scharf sein? Rechne doch mal die Scharfentiefe aus. Ich verstehe das nicht. Und wenn du jetzt mit dem Tele arbeitest, wenn du mit dem Tele arbeitest und nur jetzt Architektur machst und jetzt nur auf die flache Wand von dem Fabrikgebäude fotografierst und nur diese flache Wand gerade im selben Abstand vor dir ist, dann gibt es plötzlich kaum noch einen Grund, das mit 1.2 zu fotografieren. Dann kannst du auch auf 8 abblenden. Dann sind die Ecken auch scharf. Ich verstehe es nicht.
Ja, es ist gequälte Rindviehkacke, was der Typ da von sich gibt. Das ist so unglaublich. Es ist so unglaublich daneben.
Ich hätte einfach gerne, ich hätte gerne mehr lichtstarke Objektive hier für meine Micro Four Thirds, weil da wissen wir, kleiner Sensor, da, wenn man Schärfentiefe, also wenn man freistellen möchte, wenn man wenig Schärfentiefe haben will, dann braucht man schon sehr offene Blenden. Also wir reden, also 1.8 ist jetzt nicht offen. Ja, wir reden also eher so von 1.0, so in der Größenordnung, vielleicht 1.2, besser 1.0. Sowas hätte ich gerne viel mehr, aber nicht in sündhaft, schweineteuer, groß und perfekt und so, sondern einfach was Kleines, Kompaktes drauf, so ein 25er habe ich ja schon, vielleicht hole ich mir noch so ein Mitakon, da gibt es glaube ich irgendwas noch im Bereich 45 mm oder so. Muss ich mal schauen. Es muss nicht immer dieses Hightech-Glas sein, Leute.
Aber hat das denn 3D-Pop?
Ja.
Das ist also auch so ein Begriff mit dem.
Ja, 3D-Pop.
Der Mensch da unten. Egal, lassen wir das Thema, sonst ich habe heute schon genug Hals, da brauche ich es nicht noch mehr. Ja, also der Beitrag, der Typ, der ist, nee, lassen wir den einfach, okay?
Lass uns die anderen Sachen mal auf die nächste Woche schieben. Lass uns doch bei der Gelegenheit was zum Crop noch erzählen.
Okay, können wir machen.
Carol, ja. Kannst du mal vorlesen.
Carol hat uns eine Frage gestellt, die eigentlich so in die Social Media, der hat die auf dem, ich glaube, im Slack auf dem Kanal heißt Fragen gestellt, aber die haben wir mal rausgepickt, weil das passt ja so ein bisschen zur allgemeinen Thematik. Und zwar schreibt Carol oder fragt, man sagt ja, dass eine 85 mm Festbrennweite auf einer Vollformatkamera einer 50 mm Festbrennweite auf einer APS-C gleicht.
Das nochmal langsam.
Also 85 mm auf einer Festbrennweite auf Vollformat.
Ja.
Gleicht, sagt er, einer 50 mm auf APS-C.
Okay, ja, ungefähr.
Kann man erstmal so stehen lassen?
Kann man stehen lassen.
Die gilt aber nur für den Bildausschnitt, nicht aber für den Winkel der Aufnahme.
Ich glaube, da ist ein...
Ja. Bildausschnitt und Bildwinkel ist aus meiner Sicht das Gleiche.
Ja, ich glaube, da ist der erste Knoten.
Da ist der erste Knoten. 50 mm, also er schreibt weiter, 50 mm kommt doch immer am ehesten dem menschlichen Auge gleich. Egal, ob auf Vollformat oder APS-C, oder verstehe ich das falsch?
Ja, das ist der zweite Knoten.
Das ist tatsächlich ein Knoten. Werden wir gleich mal drauf eingehen. Und dann schreibt er noch im Nachtrag, ich merke, dass ich unter dem Bildwinkel was Falsches verstanden habe. Ich meine mehr den Verzug, besonders am Bildrand. Der entsteht, wenn man zum Beispiel einen Weitwinkel benutzt. Dieses Verzerren bleibt für jede Brennweite doch immer gleich, egal welchen Sensor man verwendet.
Da kann man sagen, ja, aber man sieht es nicht. Vielleicht fangen wir mal vorne an.
Darf ich kurz die Sache mit dem menschlichen Auge übernehmen?
Sehr, sehr gerne.
Okay, weil da habe ich im Weitwinkelbuch nämlich drüber geschrieben.
Aber mach's nicht zu intensiv, weil wir hatten das in den letzten Wochen schon mal irgendwann.
Ja, trotzdem noch mal ganz kurz. Also man sagt ja immer so, das 50 Millimeter, das sieht aus wie mit menschlichem Auge. Und es gibt eine Hälfte davon ja und die andere Hälfte davon nein. Die eine Hälfte ist, wir haben einen Bildwinkel. Mhm. Also wie viel sieht das? Ne? Also wenn wir quasi von der Kamera aus die Arme nach vorne, ne, so wie wenn man gerade ins Schwimmbecken springen möchte, so die beiden Hände aufeinander nach vorne. Mhm. Und jetzt macht man die so langsam auf und macht quasi so einen Winkel auf, ne, und dann irgendwann, wenn dann 50 Millimeter davor wäre, würde man irgendwann rechts und links die Hand nicht mehr sehen. Das ist der Bildwinkel.
Ist das
verständlich gewesen?
Ja, ich denke
okay.
schon.
Also dann hat man den, also den Bildwinkel, dann weiß man, wie groß der Winkel ist. Und der kommt dem menschlichen Auge überhaupt nicht gleich, weil so ein 50 mm Objektiv hat irgendwie ein paar 40 Grad Bildwinkel. Und so das menschliche Auge, das sieht ja schon mal so 180 Grad. So das System aus Augen, zwei Augen und so weiter. Also das hat einfach einen riesengroßen Bildwinkel im Vergleich zu dem 50 mm. Wo es aber dann doch ähnlich ist, ist, wenn wir uns mal anschauen, wie dieses Objektiv mit der Tiefe umgeht im Bild. Also die Proportion der Dinge zueinander, die unterschiedlich weit weg von der Kamera sind. Also stell dir vor, du machst ein Bild, was, ja, Wohnzimmer, du hast im Vordergrund irgendwie eine Flasche auf dem Tisch stehen und hinten irgendwie das Sofa. Dann haben die ja ein Größenverhältnis zueinander auf dem Bild, was hinterher rauskommt.
Das ist und das entscheidende Verhältnis.
Genau, das ist mit dem 50 mm so ähnlich wie mit dem menschlichen Auge. Aber der Bildwinkel ist es eben nicht. Mhm. Also das ist der wichtige, die ganz wichtige Unterscheidung hier. So.
Gut.
Jetzt du.
So, und ansonsten ist ja die Eingangsannahme, also ein 85 mm am Vollformat und ein 50 mm am APS-C, die soll sich ungefähr gleichen. Das ist richtig. Und jetzt steht hier, gilt für den Bildausschnitt, aber nicht für den Winkel. Ich denke, das haben wir jetzt mal geklärt. Winkel, Bildausschnitt ist alles dasselbe. Ja, wenn ich den Bildwinkel ändere, habe ich auch einen anderen Bildausschnitt. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Es ist jetzt vollkommen egal, ob ich den Winkel mit der Brennweite ändere oder ob ich ihn dadurch ändere, dass ich nicht alles von dem Bild aufzeichne. Das heißt, wenn ich jetzt das 50 mm nehme und packe das an mein APS-C, dann nehme ich von dem möglichen Bildwinkel, den 50 mm haben könnten, nur das mittlere Stückchen auf. Ich mache also quasi eine Ausschnittsvergrößerung, wenn man so möchte. Und dieser Ausschnitt entspricht eben demselben Bildausschnitt und damit demselben Bildwinkel, den ein 85 mm, der ja einen anderen Bildwinkel hat, am Vollformat aufzeichnet. Würde ich jetzt das 85 mm an das APS-C machen, dann sieht es ja aus wie mehr Tele, also Faktor 1,6 halt. Warum? Weil aus dem 85 mm nur aus der Mitte ein Stückchen herausgeschnitten wird. Deswegen muss ich ja ein Objektiv nehmen mit einem größeren Winkel, nämlich 50 mm, um nach dem Ausschnitt noch denselben Bildausschnitt zu haben wie das 85er im Vollformat. Also das ist erstmal der Grund, warum man überhaupt die andere Brennweite am kleineren Sensor nehmen möchte. Und das mit dem Auge haben wir auch geklärt. Weil was das menschliche Auge sieht, ist eh wurscht. Und bei dem Verhältnis geht es immer auch nur um das, was du dann auch, um die Perspektive von wo du fotografiert hast und welchen Ausschnitt du zeigst. So, und jetzt sagt er hier, die Verzeichnungen, die zum Bildrand entstehen, wenn man jetzt sehr weitwinklig arbeitet, das kennt man ja nun. Wenn du jemanden mit weitwinklig fotografierst, hast die Füße vielleicht gerade noch mit im Bild oder jemand steht am Bildrand, dann sind die Füße sehr groß, der Körper wird sehr breit. So diese Verzeichnungen, die hat das Objektiv natürlich immer. Also stell dir mal vor, du nimmst tatsächlich ein 12 mm Objektiv. 12 mm am Vollformat, knallst du dir da dran, füllst das Bild komplett aus und stellst jemand direkt an den Bildrand, dann sieht der sehr, sehr dick aus. Wird sehr in die Länge gezogen. Sieht komisch aus. Jetzt nimmst du dieses 12 mm und machst das auf Micro Four Thirds. Ist jetzt einfacher zu rechnen, weil da haben wir einen Crop Faktor 2, ist also noch kleiner der Sensor. Dann entspricht der Bildwinkel plötzlich einem 24 mm. Das ist immer noch ganz ordentlich, aber wenn du die Person an derselben Stelle stehen lässt wie eben noch und die Kamera auch an derselben Stelle steht wie eben noch, das Vollformat, dann ist er gar nicht mehr im Bild. Also plötzlich siehst du den gar nicht mehr, weil du hast ja plötzlich 24 mm. Jetzt musst du also die Person ein bisschen weiter in die Bildmitte rücken und in der Bildmitte verzeichnet das auch gar nicht mehr so wahnsinnig stark. Jetzt können wir das Ganze noch extremer treiben. In so einem modernen Smartphone mit so guten Kameras da drinnen, da reden wir von Brennweiten von, sagen wir mal, 4 mm. Wenn du diese 4 mm an einem Vollformat haben könntest, das wäre unfassbar, wie verzerrt das am Rand wäre, wenn es korrigiert ist und kein Fischauge wäre. Das ist wahrscheinlich fast unbenutzbar, sinnvoll. Aber dadurch, dass der Sensor hinter dieser Optik so unfassbar klein ist, nimmt er nur ein ganz, ganz winziges Stückchen aus der Bildmitte auf. Und da in der Bildmitte, da ist das noch gar nicht so stark verzerrt. Das passiert nämlich erst, je weiter man zum Rand kommt, durch die Korrektur eben. Und damit entspricht dieses 4 mm in einem Smartphone so ungefähr einem 24 oder 28 mm an einem Vollformat. Also es geht tatsächlich immer um den Ausschnitt. Das Ganze bezieht sich immer nur auf den Bildausschnitt, auf den Bildwinkel, auf das Äquivalent, wenn man sagt, so zum Vollformat. Was sich natürlich ändert, ist die Schärfentiefe. Das 4 mm am Smartphone, das macht fast alles von vorn bis hinten scharf. Da kannst du freistellen nur über Kontraste und Licht machen. Wenn du das Äquivalent nimmst, ein 24 oder 28 mm am Vollformat, dann könntest du mit einer Blende 1.8 schon ein bisschen mit Freistellung spielen. Da geht schon ein bisschen was. Im Tele wird es halt noch krasser. Das heißt, je kleiner der Sensor ist, desto schwieriger wird es, über die Schärfe irgendwas freizustellen. Muss halt immer offenblendiger werden. Das ist der Haken an der ganzen Kiste. Weiß ich nicht, gut. War das jetzt einigermaßen verständlich? Ich hoffe, ne?
Ich habe mich zwischendrin ausgeklinkt. Ich kann es nicht beurteilen. Ich war nicht ganz mit voller Konzentration dabei.
Alles klar. Also wenn Carol da noch Fragen hat, gerne im Slack oder hier gerne nochmal in die Sendung Kommentare. Ne? Happyshooting.de, Folge 601. Das kriegen wir schon. Den Knoten kriegen wir aus dem Kopf.
Ja, aber jetzt kriegen wir erstmal was in den Kopf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, denn unterstützt werden wir auch wieder von Jimdo. Da könnt ihr euch nämlich eure Webseiten bauen. Wisst ihr, ne? Könnt kostenlos starten. Geht mal auf happyshooting.de/Jimdo. Startet einfach mal. Vielleicht, wenn ihr was ganz Einfaches, ganz schnell fertig haben wollt, was auf allen Geräten gut aussieht, startet mal mit dem Dolphin. Der wird immer weiter ausgebaut. Erzähle ich gleich was dazu. Wenn ihr ein bisschen mehr haben wollt, ein bisschen mehr Freiheiten beim Design und CSS überschreiben. Wenn ihr sowas selber machen wolltet, könntet ihr das im Creator auch tun. Aber der ganze Trick bei Jimdo ist, dass man sich um sowas am besten gar nicht kümmert, sondern die Templates benutzt. Und das passt dann schon. Wenn man da ein bisschen mehr machen will, kennt ihr auch unseren Code Belichtigung. Ne, könnt ihr 15 Euro sparen. So, was hat sich jetzt getan? Beim Dolphin habe ich mal wieder ein Newsletter gekriegt. Dolphin wird immer weiter ausgebaut, also die Möglichkeiten, die man da im Designer hat. Da kann man jetzt zum Beispiel Buttons ausrichten. Bisher war es so, wenn du also das sind immer Module, die man so zusammenstellt. Wenn man da jetzt ein Modul reinbaut, was weiß ich, für den Titel und macht dann so einen Click-to-Action-Button, der unter dem Text steht, den kann man optional dazuschalten, dann war der immer an derselben Stelle. Ich glaube, der war immer mittig. Und jetzt kann man den Button anklicken und kann dann einfach im Designer sagen, mach den mal links, Mitte oder rechts vom Text. Das heißt, wenn ihr das alles gerne lieber linksbündig ausrichtet oder ihr habt vielleicht einen rechtsbündigen Text und wollt dann auch, dass der Button auf der rechten Seite am Text hängt und nicht irgendwo so im luftleeren Raum, dann könnt ihr das jetzt machen im Dolphin. Außerdem kann man jetzt Bilder, die man eingefügt hat, und das geht überall, also es gibt ja auch so kleine Einzelbildmodule, es gibt so kleine Galeriemodule, wo dann mehrere Bilder reinkommen und so weiter. Überall, wo man jetzt ein Bild einfügen kann, kann man aus dem Bild jetzt auch einen Link machen. Das ging vorher nämlich auch nicht im Dolphin. Das heißt, jetzt kann man das Bild selbst in einen Link verwandeln, einfach Bild anklicken, Link eintragen und wenn der Besucher auf das Bild klickt, kommt er irgendwo hin. Das erweitert jetzt natürlich die Designmöglichkeiten drastisch, denn wer sagt denn, dass ein Bild sein muss? Ja, man kann ja auch ein Bild layouten, das wie ein Button aussieht oder so. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Der Shop, ja, Dolphin hat ja seit einiger Zeit eine Shop, wir sprachen darüber. Da kann man jetzt die Farben in den Produktbereichen anpassen, sodass man halt in den Produktbereichen die Farben an das jeweilige Produkt anpassen kann. Das finde ich sehr pfiffig. Und man kann jetzt endlich in Dolphin auch einzelne Seiten aus dem Menü herausnehmen. Dazu öffnet man einfach mal die Menüstruktur im Dolphin, links an der Seite. Und dann kann man einen Menüeintrag anklicken und dann sagen, Link verbergen. Und dann taucht es nicht in dem Titelmenü auf. Wird trotzdem gefunden, man kann da trotzdem hinspringen. Also wenn ihr irgendeinen Button oder einen Link klickt, könnt ihr auf diese Seite springen. Oder eben, wenn ihr diese SEO-Funktion habt und dann Landingpages für bestimmte Themen erzeugt, die werden trotzdem einsortiert von Google und werden gefunden. Und ja, so könnt ihr Landingpages bauen, die dann eben nicht im Menü selbst auftauchen. Schönes Ding. Ja, also probiert das gerne mal aus. Jimdo finde ich gut. Dolphin finde ich inzwischen fast noch besser. Fehlen natürlich immer noch Sachen, wenn man zu viel machen will. Aber wenn es darum geht, einfach mal ein Shooting zu zeigen oder für euer Restaurant oder für eure handwerklichen Arbeiten mal ein bisschen Werbung zu machen, eine Speisekarte zeigen oder einfach mal irgendwelche, was weiß ich, was macht man denn so, häkeln. Moni zum Beispiel mit der Wolle, wenn sie das mal irgendwie professionell.
Die Moni häkelt aber nicht.
Nee, da sie häkelt nicht,
aber sie, gleich,
aber sie macht
sie gleich
Wolle.
Anspringen.
Aber sie macht Wolle. Und jedem, den ich bisher gesagt habe, ich kenne da jemanden, die hat mehrere Spinnenräder zu Hause und die sind nicht nur Zierde, und um den Raum voll zu machen, sondern die werden benutzt und da wird Wolle tatsächlich gemacht. Die waren sehr begeistert. Und da empfehle ich dann auch immer gerne ihren Podcast. Fieberthermometer, ne?
Fieberthermometer.
Fieberthermometer, ja. Und
ja, ohne E, ne?
Das ist halt ganz toll. Und sollte sie jetzt komplett aussteigen, zum Beispiel, und sagen, jetzt mache ich nur noch Wolle, ne? Dann muss da natürlich eine Webseite hin mit geilen Fotos. Ja, sowas könnt ihr da machen. Also happyshooting.de/Jimdo. Fangt einfach kostenlos an. Geht ganz einfach. Einfach mal ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr dann mehr wollt, wie gesagt, denkt an unseren Code Belichtigung. Das hilft uns dann allen. Ja, vielen Dank, Jimdo. Macht weiter so.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, zu den offiziellen Fragen, die auf dem Slack zum Beispiel dem Kanal HS Fragen gelandet sind oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und da fangen wir an mit Nebulak, der fragt, ich habe nie in meinem Leben eine analoge Kamera bedient. Ich war auch noch niemals in New York oder gar auf Hawaii.
Ich wollte gerade weiter singen, ja.
Genau, aber mich interessiert, ausgehend von der Diskussion, jetzt ist es gerade alles weggescrollt. Mich interessiert, ausgehend von der Diskussion über Weißabgleich bei JPEGs, wie funktioniert das in der analogen Fotografie? Kann man da noch etwas korrigieren, selbst wenn es chemisch funktioniert? Spätestens, wenn ich es scanne und zum Beispiel im besten Fall ein TIFF habe, ist der Keks gegessen, oder? Also in der analogen Fotografie gibt es Filme, die eine entsprechende Korrektur schon mitbringen. Filme, die quasi gebaut sind für Kunstlicht, für natürliches Licht. Und ja, da heute Kunstlicht auch sehr vielfältig daherkommt, ist das dann immer ein bisschen schwer, das wirklich genau Richtige zu finden. Dafür gibt's dann aber zum Beispiel Farbfilter. Das heißt Filter, die vorne aufs Objektiv kommen, die das noch korrigieren. Und damit kriegt man bei Farbfotos dann eben auch entsprechend bessere Farben hin. Und natürlich kann man, wenn man jetzt den analogen Prozess sich anschaut, zwischendrin nochmal korrigieren. Und zwar, wenn man dann, nachdem man das Foto gemacht hat, das Bild dann vergrößert. Also wenn wir jetzt mal komplett analog bleiben, dann wird ja das Negativ projiziert und auf ein Fotopapier projiziert. Und da haben die entsprechenden Vergrößerer tatsächlich sogenannte Farbmischköpfe. Das heißt, da sind dann drei Räder dran für Filter, die man stufenlos reinregeln kann für Magenta, Cyan und Gelb, und damit kann man dann auch nochmal korrigieren. Habe ich selber noch nicht gemacht bei Farbe, da habe ich mich noch nie rangetraut, aber es geht und es gibt auch durchaus Leute, die das können. Das heißt, das ist tatsächlich der Zwischenschritt Farbkorrektur, oder wenn man es dann scannt, ich sag mal, entsprechend gut scannt, also mit entsprechend vielen Bits und so weiter, also mit richtiger Farbtiefe und so weiter, und dann einen TIFF draus macht, kann man natürlich dann auch nochmal digital korrigieren. Das heißt, das wäre jetzt der hybride Prozess. Damit hast du das nachher ganz normal in Lightroom, Photoshop und so weiter drin und machst dann dort eben noch eine Farbkorrektur. Also gibt viele Möglichkeiten, dass man da tatsächlich Farben korrigiert. Beim Fotografieren selber, beim Vergrößern oder beim digitalen Weiterbearbeiten. Das war die erste Frage. Dann hat er noch eine Frage, und zwar: Wieso kann man bei einer RAW-Datei den Weißabgleich anpassen, bei einem JPEG aber nicht? Du kannst beim JPEG tatsächlich auch den Weißabgleich anpassen, also die Farben neutralisieren. Nur
in dem Umfang halt.
Nicht in dem Umfang, weil das JPEG ganz einfach weniger Informationen enthält als ein RAW-File. Also eine RAW-Datei enthält deutlich mehr Informationen, als hinterher in irgendeinem JPEG landen würden. Und deshalb geht das beim RAW einfach besser. Da geht nichts kaputt, wenn man am Weißabgleich spielt. Wenn man beim JPEG zu sehr dran zieht, da kann es durchaus passieren, dass man sich irgendwelche Artefakte ins Bild holt. Also der Klassiker sind so Treppenabstufungen in feinen Farbverläufen, so im Himmel zum Beispiel.
Also ein schönes Beispiel sind meine pinken Fotos gewesen, die wir besprochen haben, wo mit Weißabgleich nicht mehr bei der Aufnahme, zumindest in der Planung, nicht viel zu holen war. Da kamen dann sehr pinke Bilder raus. Weil es eben RAW war, waren zumindest noch ein paar Farbinformationen drin. Also auch nicht zu viele, deswegen musste ich ein bisschen rumtricksen. Aber wären das JPEG-Bilder vom Start weg gewesen, dann wäre wahrscheinlich auch mit dem Tricksen kaum was zu holen gewesen. Dann hätte ich halt die Wahl gehabt, machst du es pink oder machst du es grün. Aber beides wäre dann wahrscheinlich auch nicht mehr gegangen. Ja. Hm. Der Lutz hat noch eine Frage. Und zwar seine G9, das wird eine Panasonic sein, hat laut Datenblatt eine Serienbildgeschwindigkeit von 11 Bildern pro Sekunde in höchster Auflösung mit mechanischem Verschluss. Jetzt habe ich festgestellt, dass das offenbar sehr stark von der Blende abhängt, auch wenn man eine Verschlusszeit zum Beispiel von einer 125stel einstellt. Also eine 125stel. Bei Blende 11, sein Pancake 20 mm, sind es gefühlt noch 3 Bilder. Bei Blende 1.7 könnten 11 Bilder stimmen. Das Pancake scheint stärker anfällig zu sein als mein 14 bis 140 mm. Ich habe die Kamera so eingestellt, dass sie sofort auslösen soll, auch wenn noch nicht scharf gestellt ist. Kaputt oder Physik? So, da habe ich dann tatsächlich mal gesucht, weil das hat mich neugierig gemacht. Denn ich sag mal so, wenn du statt 11 Bildern vielleicht 9 Bildern die Sekunde kriegst, weil was weiß ich, das kann ich ja noch verstehen, wegen irgendwelcher Verzögerung in der Kamera vielleicht. Aber wenn das runtergeht auf 3 Bilder pro Sekunde, da bin ich dann neugierig geworden, hat man ein bisschen gesucht. Und tatsächlich hängt das extrem stark ab von dem Objektiv, weil die Zeit verloren geht wegen der Springblende. Das heißt, er muss für jede Aufnahme die Blende auf und wieder zumachen und macht das auch, wenn du mit 11 Bildern arbeitest. Das heißt, immer wieder geht die Blende auf und wird wieder zugemacht. Und wenn du jetzt ein Objektiv hast, was das nicht schnell genug kann oder was nicht schnell genug auf die Impulse von der Kamera reagiert, weil die Objektive einfach nicht damit gerechnet haben, dass das so schnell kommt, dann verzögert das Objektiv das Ganze. Und das kann sehr extrem sein.
Das heißt, da gibt es tatsächlich, also das geht ja heute elektrisch, das heißt, da kommt ein Impuls oder irgendein Befehl von der Kamera und dann kann es tatsächlich sein, dass das Objektiv erstmal irgendwie eine Drittelsekunde überlegen muss, ob es jetzt die Blende tatsächlich zumacht. Und dann, das ist lahmarschig. Weil der eigentliche Vorgang der Blende, des Blendenschließens, der ist fast instantan. Aber natürlich kann das tatsächlich.
Das wird eher Elektronik sein in dem Objektiv, wo einfach die Verarbeitungsgeschwindigkeit da.
Wo hast du das gefunden? Ist das irgendwo in Foren oder hast du das
in
der Anleitung gefunden?
Nee, nicht in der Anleitung, in Foren.
Okay.
Da hatte das jemand bestätigt. Es war, glaube ich, sogar auf DP Review, so ein Diskussionsstrang.
Alles klar.
Link habe ich leider nicht mehr. Aber findet man, wenn man nach Panasonic G9, Aperture, Shutter Speed und so weiter sucht, dann findet man so ein paar Einträge dazu. Fand ich echt spannend. Ich habe das tatsächlich bei der Olympus jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich in der Regel dann auch offenblendig unterwegs bin, wenn ich da sehr schnell Serien mache. Das muss ich direkt mal ausprobieren, wenn ich da abblende, ob ich dann immer noch den Speed kriege. Mhm. Spannend, spannend. Aber Lutz ist nicht kaputt, liegt dann am Objektiv.
Ja, was er übrigens vom Troubleshooting her hatte, das ja richtig gemacht, ne? Mit verschiedenen Objektiven probiert und dann gemerkt, dass da einen Unterschied gibt. Das weist natürlich schon mal sehr klar darauf hin, dass es tatsächlich am Objektiv liegt.
Mhm. Aber alles gut.
Ja.
Also nicht gut so, aber ist so. Begründung mit 4 Buchstaben ist so.
Sehr schön. Wir kommen jetzt zur Verlosung und zwar geht es um die.
Die Tröte will nicht mehr so richtig. Ich brauche mal neue.
Ja. Wir kommen zur Inselaufgabe, die jetzt rum ist und 22 Leute haben sich qualifiziert zu gewinnen. Und wir würfeln
21 habe ich hier Qualifizierte.
Oh nee, Entschuldigung, total.
22 haben mitgemacht, einer ist disqualifiziert. Wegen
vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz die Regel für alle, die mitmachen wollen. Das lohnt sich ja tatsächlich hier mitzumachen, weil es gibt ja jede Woche irgendwas zu gewinnen, was mehr oder weniger interessant ist. Meistens was mehr Interessantes. Ja, ist doch so.
Ist so, ja.
Und ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen unser Gedanke dahinter, dass ihr natürlich auch rausgehen sollt und ein Bild machen sollt. Also nicht einfach irgendwie ins Archiv gehen und sagen, zu dem Thema habe ich ein Bild, das knall ich da jetzt rein, dann gewinne ich was. Sondern nee, ihr sollt natürlich auch ein bisschen aktiv werden und ein Bild tatsächlich für die Aufgabe machen. Die Gewinnchancen sind identisch, weil wir würfeln. Das heißt, es wird nicht das tollste Bild rausgesucht. Manchmal auch tatsächlich Bilder, die, so mittelprächtig sind. Und dann erklären wir aber auch, warum wir das so finden. Also wir machen so ein bisschen Bildanalyse hier. Und deshalb ist, schöne Bilder zeigen ist immer toll, aber dann beraubt ihr euch halt der Gewinnchance, weil dann müssen wir euch disqualifizieren. Das heißt, die Bilder sollen in dem Zeitraum der Aufgabe gemacht werden. Und wir wissen, man kann auch mit Tools an den Exif rumbasteln, aber wer das tut,
Fairplay, bitte.
Wer das tut, lügt sich selbst in die Tasche. Also das macht ja auch keinen Spaß. Da vertrauen wir euch. Aber ab und zu müssen wir tatsächlich dann ein Bild aus der Qualifikation rausnehmen, weil es eben weit zurückliegt. In diesem Fall hat das Bild, das disqualifizierte Bild, ist von 2016, ist 940 Tage alt. Genau. Gilt nicht.
So schaut's aus.
Jetzt darfst du würfeln, also 21.
Was verlosen wir? Wir verlosen von Peak Design die Tech Pouch. So, ich würfle übrigens auf Zahlung der Rundfunkbeiträge, Beitragsnummer bla bla bla, also hier Gebührenrechnung ARD und ZDF. Wo ein ganz kurioser Druckfehler drauf ist. Das interessiert jetzt niemanden, ich sag's trotzdem. Und zwar ist die Zahl auf den Kopf gedruckt und dabei auch noch falsch rum. Habe ich mal bei Twitter gepostet. Total lustig. Also wenn ich es jetzt einfach auf den Kopf drehe, kann ich die Zahl lesen, dann sind es aber nur 5,25 Euro. Also die Ziffern sind in der richtigen Reihenfolge, aber alle für sich auf den Kopf, inklusive dem Komma. Völlig verrückt.
Super.
So viel zur EDV. 26 habe ich.
Das passt nicht ganz. Also mein 100er Würfel würfelt jetzt eine 83.
Die 13.
Die 13 hat gewonnen Bulldozer. Von Bulldozer 101. Der Titel des Bildes ist Seglertraum, Hashtag HS-Insel. das finde ich ganz goldig. Also das ist irgendwie...
Goldig.
Irgendwie süß. Also was hat Bulldozer 101 gemacht? Er oder sie hat eine Szene gebaut. Und zwar eine Szene mit einer Insel. Die Insel besteht aus Sandstrand und grünem Hügel und einer Palme. Und auf diese ist natürlich im Meer, klar, wie sie das gehört. Und auf diese Insel zu fährt ein kleines rotes Segelschiff. Und das Ganze ist aber gemacht aus Krepppapier, Schaschlikspießen, Kordel, Pfeifenputzer, Papier. Also das ist eine kleine Bastelarbeit.
Ist
eine
Bastelarbeit, ja, es ist klasse.
Also süß, ne? Die Insel quasi aus einer gelblichen Kordel, erstmal dass der Strand so im Kringel gelegt und dann in der Mitte mit grüner Kordel den Berg und Pfeifenputzer und Papier ist dann die Palme und das Schiffchen ist aus dem Schaschlikspießchen und bisschen Krepppapier und das Meer drunter ist auch Krepppapier. Es passt übrigens unglaublich gut in diese Geschichte, die ich in letzter Zeit immer öfter sehe, dass Leute tatsächlich Bilder im kleinen Tabletop-mäßig in Szene setzen. Und da gibt es dann so ganz abgefahrene Sachen, haben wir glaube ich auch schon mal hier drüber geredet. So dieses, wo dann Leute Szenen bauen und mit Rauch und Licht und also extrem Hammerklasse da irgendwelche Sachen in Szene setzen. Aber das hier ist natürlich auch schon mal was in die Richtung. Und hat so ein Sonnenuntergangsfeeling, weil das Licht so punktförmig von hinten kommt. Die Insel selber ist im Schatten. Das ist eine unglaublich tolle Übung, um dann ja überhaupt mal Bildkomposition und so weiter zu üben. Und also das finde ich klasse. Und das passt übrigens auch unglaublich gut in das Thema unseres Workshops, unseres Produktfotografie-Workshops, das Tabletop-Arbeiten.
Absolut.
Dann nehmen wir doch in den Workshop einfach auch noch ein bisschen das Thema Spielzeugfotografie rein.
Und Insel.
Vielleicht kommen sie dann, die Leute. Trendthema.
Was ich hier ja so klasse finde, ist die Farbwahl. Also klar, ein blaues Krepppapier für das Wasser genommen, das ist soweit schon klar. Aber die Insel, die dann eben diesen Sandstrand in diesem Orangeton hat, das ist halt schon mal ein schöner Komplementärkontrast. Also so als Orange zum Blau. Ganz krass wird der Komplementärkontrast hier zum Rot. Ist ja nicht komplementär, das ist im Dreieck. Ne? Komplementär wäre ja das Orangene, das Rote wäre dann zu dem Grünen das Komplementär. Und das wiederum finden wir auf der Insel, dieser Mittelteil der Insel, diese grüne Kordel. Das heißt, es ist ein ganz klassisches RGB-Foto, was er hier gebaut hat, mit einem schönen Farbdreieck. Was ich schade finde, ist, dass der Schatten von dem roten Segler nicht komplett im Bild ist. Der ist unten so angeschnitten. Das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen.
Wahrscheinlich ist ihm da das Krepppapier ausgegangen. Wahrscheinlich geht das nicht viel weiter als bis zu dem Rand.
Ja, oder vielleicht nicht drauf geachtet, man weiß es nicht.
Oder das.
Kleinigkeit, aber sehr schön. Und das gibt extra Fleißbienchen für die Bastelarbeit an dieser Stelle. Also zu Recht gewonnen, Bulldozer 101. Melde dich bitte bei info@happyshooting.de. Kurze E-Mail, Stichwort Gewinner Insel. Und eine Anschrift, wo ich dir die Tech-Pouch hinschicken darf.
So, und ich habe noch was zu verlosen. Das machen wir jetzt ganz außerhalb der Reihe, aber auch unter den Menschen, die hier Bilder eingesandt haben. Das weißt du nicht, weil es steht nicht in unseren Notizen.
Ich bin ganz überrascht.
Genau, aber ich gehöre zu den Verrückten, die ab und zu mal ein neues Produkt brauchen. Und ich habe mir gerade ganz aktuell die neuen AirPods geholt. Und die sind heute gekommen und jetzt habe ich meine alten AirPods übrig. Und bevor ich die jetzt hier in die Schublade werfe, was lachst du?
Och, alles gut.
Nee, bevor ich die jetzt hier in die Schublade, die sind cool. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Batterie, aber da wird der ein oder andere vielleicht doch noch Spaß dran haben. Bevor ich die jetzt hier in die Schublade werfe und sie Staub fangen lasse, werden die jetzt hier verlost.
Ich find's sehr geil. Ich brauchte neue AirPods. Soll ich mir einfach mal die neuen AirPods bestellen?
Ja, du.
Die mit dem Hey Siri jetzt, ne? Die ganzen neuen.
Genau. Und die alten sind, also die sind tatsächlich jetzt schon 2 Jahre alt und Batterie macht halt relativ bald schlapp, aber trotzdem funktionieren die noch prima und ich putze sie vorher auch, ne? Also die sind sauber.
Ja, danke.
Wenn ich komme. Ist voll klar, ne? Hier wird
Sebastian, frisch aus Grisso.
Sebastian, nee, ich habe sehr saubere Ohren. Ist alles in Ordnung.
Ja, sollen wir hier noch einen auswürfeln oder was?
Ja, natürlich. Und das machen wir jetzt genau unter diesen.
Dann leg mal los.
Ja, genau, das dürfen wir jetzt mal.
Aber der jetzige Gewinner bleibt dann raus, ne?
Oder? Jetzige Gewinner bleibt raus, ja. Okay, 95.
95. 59.
Das ist immer noch zu viel. 30.
22.
Die 22, ja, knapp drüber.
Knapp drüber.
90.
Die 88.
Boah, das wird halt nichts mehr. Lassen wir es. Hm? Auch eine 90 schon wieder, sag mal.
Das ist ein 90er-Würfel da. 20.
Ja, 20. Dann haben wir Nummer 20, Dr. U. Das, Pinsel. Das ist aber auch ein hübsches Bild, ne? Also ein Pinsel, aber.
Ein Worträtsel.
Ein Pinsel mit einem durchgestrichenen P nebendran. Also Klammer auf P, Klammer zu Insel. Sehr schön.
Ist ja geil.
Ja, ich hätte Belichtung noch ein bisschen hochgezogen. Das passiert, wenn man mit der Automatik auf weißes Papier belichtet. Dann wird es immer so ein bisschen grau. Da wäre noch eine kleine technische Optimierung möglich gewesen. Aber ansonsten eine sehr schöne Idee. Also, Dr. U, du hast ein Pärchen AirPods gewonnen. Du kannst mich direkt anschreiben, chris@happyshooting.de. Und falls du sagst, nö, brauche ich nicht, habe ich schon oder so, dann kriege ich sie auch anderweitig los.
Was ja Meta gewesen wäre, wenn das durchgestrichene P mit dem Pinsel gemalt worden wäre. Ne?
Ah, das wäre natürlich auch nochmal eine Option gewesen. Wasserfarben raus, genau. Das Ganze nochmal.
Mhm. Und ein schönes P dahin gemalt mit dem Pinsel, vielleicht noch so mit Klecks dran oder so.
Ja, Optimierungspotenzial ganz sicher, ob Belichtung und das P gemalt und ja. Sehr aber trotzdem, gute Idee.
Schönes Ding.
So, Terminkalender wäre jetzt theoretisch dran. Wir brauchen den Jingle gar nicht, weil es gibt keine Termine. Aber ihr dürft welche eintragen. Also solltet ihr Termine zum Thema Fotografie haben, seien das jetzt Ausstellungen oder irgendwelche Events oder sonstige Dinge, die müsst ihr nicht mal veranstalten. Das reicht auch schon, wenn ihr die interessant findet und denkt, das müsste hier in der Sendung vielleicht mal kurz erwähnt werden, dann werft uns die bitte über den Zaun unter happyshooting.de/Terminkalender. Da ist ein Formular, da könnt ihr alles eintragen. Und ja, wenn es taugt, und das tun die bisher alle, dann landet es auch hier in der Sendung. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr mitmacht.
Danke sagen wir überhaupt, ne? An allen Unterstützern, den Helfern hier vor und hinter den Kulissen, den Slack-Einladern, den Kanalarbeitern, der Hausmeisterei, den Korrekturlesern, den Bot-Knöpfchendrückern und den Kommentargebern.
Hast du schön gemacht.
Du musst jetzt weitermachen mit den Unterstützerinnen.
Was?
Was? Na Mann, mit den Unterstützerinnen, die auf iTunes Reviews schreiben, Social Media machen, die Wunschlichter machen, Reviews schreiben, Aufwärme Credits machen und Liberabay uns auch unterstützen tun.
Übrigens, das Thema iTunes, ne, weil wir haben ja in der Vergangenheit immer gesagt, gibt uns Sternchen und haut irgendwie Kommentare in iTunes rein oder Reviews in iTunes. Das bringt offensichtlich gar nicht so viel, hat man mittlerweile rausgefunden.
Doch, das macht viel, Laune.
Es macht Laune, aber das bringt nur unserem Ego was. Das bringt der Platzierung von Happy Shooting in iTunes wohl
quasi gar nichts. Gibt es irgendetwas Wichtigeres als unser Ego?
Ja, gibt es.
Ach so, verdammt.
Nee, was tatsächlich was bringt, ist, wenn ihr weiter sagt, wenn ihr den Podcast auch anderen Leuten empfiehlt. Podcast ist ja jetzt mittlerweile gesellschaftsfähig geworden.
Oh, das heißt, kennen immer noch viele das Zeug nicht. Also,
ja,
bitte,
aber
bitte sprecht mal mit eurem Kollegium, euren Bekannten, Freunden, Familie.
Genau.
Das hilft. Also das jetzt hilft nicht uns. Nur wegen Happy Shooting, gibt ja noch ganz viele andere Themengebiete, aber bringt den Leuten mal Podcast nahe. Das ist so viel schöner als Radio.
Ja, ist es. Und dann wären wir quasi am Ende, wenn jetzt nicht noch One More Thing wäre.
Wenn der Harald uns nicht noch geschrieben hätte. Hallo Boris, hallo Chris, ich höre seit einigen Monaten regelmäßig euren lockeren und informativen Podcast. Vielen Dank dafür und nachträglich meine Glückwünsche zum Jubiläum. Vielleicht kann ich mit diesen Fotos, die findet ihr dann in den Shownotes, etwas zur letzten Sendung beitragen. Die Aufnahmen sind 2016 im Martha in Herford entstanden. Das Martha ist ein Museum für zeitgenössische Kunst mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen. Manchmal werden auch sehr außergewöhnliche Fotoausstellungen präsentiert oder, wie hier, Objekte aus der Fotografie. Die Kameras, in Klammern, die in diesen Fotos zu sehen sind, sollen tatsächlich voll funktionsfähig sein. 3, 2, 1, Happy Shooting, Harald. Was wir da sehen, also es wundert mich nicht, dass sie funktionsfähig sind. Das sind Großformatkameras, so mit Balgen und Pipapo, die Selbstbau sind. Die Materialien sind etwas ungewöhnlich. Also jetzt mal von Objektiv und Standarte abgesehen, besteht der Körper zum Beispiel aus einem Geweih, also die vordere Standarte, oder einem Schildkrötenpanzer, oder wie wär's mal mit einem Gürteltier? Echt jetzt?
Mhm. Ja, wieso nicht?
Man muss nicht alles, was man
auf der Straße findet, ist nicht,
in eine Kamera umwandeln.
Das Gürteltier ist jetzt nicht mehr ganz so lebendig.
Nein, natürlich nicht.
Aber naja. An dieser Stelle nochmal auch auf die letzte Sendung natürlich verwiesen, Fotograf Brandon Barry, der aus anderen Ananas eine Kamera macht und aus anderen Dingen. Also da werden dann weniger ausgestopfte Tiere dafür verwendet, sondern nicht ausgestopfte Früchte und so weiter, auch eine Melone und so. Ja, aber man sieht, man kann Kameras aus fast allem machen. Alles, was einigermaßen lichtdicht ist.
Also, ich weiß nicht, danke, Harald, dass ich das sehen durfte. Bin nur unschlüssig.
Ja, es lenkt schön von manchen anderen Dingen ab, die gerade etwas nerven.
Das stimmt auch.
In diesem Sinne,
sagen wir tschüss, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt.
3, 2, 1, Happy Shooting. Tschüss.
3, 2, war als Happy Shooting.
Ja. So. Ich habe mir da nie was zurechtgelegt. Verdammt. So spontan bin ich da nicht.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.